Grad Global, der Podcast für Entwicklung und Klima. Hallo und herzlich willkommen bei Grad Global, dem Podcast für Entwicklung und Klima. Mein Name ist Anja Backhaus, schön, dass ihr dabei seid. Ja, der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen der Zukunft, beziehungsweise auch schon ja der Gegenwart. Unwetter, Hitze, Flut, andere klimatisch bedingte Ereignisse erschüttern ja schon unseren Planeten seit einiger Zeit. Und die Intervalle werden immer kürzer und die Ausbreitung der Klimakatastrophen rast voran. Bis zum Sommer haben wir ja zum Beispiel hier in Deutschland vermeintlich noch nicht solche dramatischen Auswirkungen gespürt. Und dann kam der Regen ins Ahrtal und hörte tagelang nicht mehr auf. Wer verantwortlich ist, dass die Wassermassen Menschenleben genommen und zerstört haben, das wird bis heute geklärt. Und wie man die Menschen in der Zukunft besser schützen kann und soll, auch das ist noch nicht geklärt. Weder für das Ahrtal noch für die Millionen Menschen im globalen Süden, die durch den Klimawandel jetzt schon existenziell bedroht sind. Immer wieder geht es um Kosten im Zusammenhang mit dem Klimaschutz. Wie kann man diese Kosten überhaupt berechnen? Wenn man tiefer in die Analyse eintaucht, dann wird deutlich, dass das alles sehr komplex ist. In Deutschland arbeiten am Potsdam-Institut für Klimaforschung Experten an Klimaschutzstrategien und Kostenanalysen, die unter anderem auch zur Vorlage genutzt werden für die internationale Klimapolitik. Und Dr. Christoph Bertram leitet das Team zur internationalen Klimapolitik innerhalb der Energiesystemgruppe und er arbeitet an der Darstellung von Klima- und Energiepolitiken in gekoppelten Wirtschafts- und Energiesystemmodellen zur Analyse von Klimaschutzstrategien. So steht das auf der Homepage des Potsdam-Instituts. Und ich denke, das klingt jetzt für viele und auch für mich noch sehr abstrakt. Wir werden aber am Ende dieses Gespräches hoffentlich genau wissen, was dahinter steht. Herzlich willkommen, Dr. Christoph Bertram. Hallo.
Ja, hallo Frau Backhaus.
Sie arbeiten am Potsdam-Institut für Klimaforschung. Vielleicht können Sie uns doch erst einmal einen Einblick verschaffen. Welche Aufgaben und Ziele verfolgt denn eigentlich das PIK, sagt man sonst auch kurz, ne?
Wir sagen häufig auch PIK tatsächlich.
PIK, okay.
Genau, ja. Genau, und also das Institut gibt es seit 30 Jahren und fing natürlich wesentlich kleiner an. Heute arbeiten dort mehr als 300 Menschen, sozusagen einerseits natürlich Forschende, aber eben auch die sozusagen Verwaltung und zusätzliche Dienstleistende. Und ja, der Grund auf, also die Grundmission des Instituts eben durch sozusagen exzellente Forschung, die Wirkmechanismen in Bezug auf den Klimawandel besser zu verstehen und eben wirklich im gesamten Bereich, also es nennt sich ja eigentlich Institut für Klimafolgenforschung, aber es geht wirklich um die ganze Breite der Klimaforschung, einerseits zu verstehen, wie laufen die Prozesse im Erdsystem ab, was ist da relevant, dann eben, wie wirkt sich das auf Gesellschaften aus und aber eben auch im dritten Schritt rückgefragt, was machen eigentlich Gesellschaften, um Klimawandel einerseits ja, zu verursachen, aber eben auch, was sind denn Lösungsstrategien, um in Zukunft einerseits weniger Klimawandel zu verursachen und gleichzeitig sich an den Klimawandel, den wir jetzt schon gewissermaßen ja, angeleiert haben, mit dem gut klarzukommen und eben trotz allem ja, positive und Wohlstandsentwicklung zu erreichen.
Angeleiert finde ich ganz gut. Das klingt so, als hätten wir das absichtlich gemacht. Aber zumindest sind wir uns dessen bewusst. Das kann man ja schon sagen.
Was genau,
wir
da alles natürlich war es ganz am Anfang war es natürlich nichts Bewusstes, sondern man hat einfach nur gemerkt, fossile Energieträger sind tatsächlich in dem Moment natürlich eine tolle neue Errungenschaft gewesen. Und ja, mittlerweile muss man aber natürlich sagen, alles, was wir jetzt noch machen, dafür ist tatsächlich sehr bewusst oder zumindest kann sich niemand herausreden, dass er nicht wüsste, was es heutzutage bedeutet, eben noch eine neue Entscheidung für ein neues Auto mit Verbrennungsmotor zu treffen und so weiter.
Ja, jetzt ist bei Ihnen die Arbeit also sehr interdisziplinär. Es kommt sehr viel zusammen, was Sie auswerten. Wie kann man sich das konkret vorstellen? Arbeiten dann da auf der einen Seite Politikwissenschaftler, auf der anderen Seite Physiker und treffen sich dann an einem großen Tisch und tauschen sich aus? Oder wie läuft das ganz konkret ab?
Nee, also auf jeden Fall für meine Arbeit kann ich sagen, wir arbeiten eben gemeinsam an einem Computermodell, in dem wir versuchen, die wirtschaftlichen und eben insbesondere auch energiesystemischen, aber eben auch landnutzungssystemischen Prozesse auf dieser Erde in reduzierter Form darzustellen. Und das ist eben wirklich eine Aufgabe, wo jetzt nicht die eine Disziplin alle Antworten hat, sondern an der Stelle ist es wirklich, dass es einerseits natürlich einen großen Kern an Ökonominnen und Ökonomen gibt, die hier mitarbeiten, aber eben auch ingenieurswissenschaftliche Einsichten spielen natürlich eine Rolle, wenn es gerade um Energietechnologien geht. Und zuletzt ist es aber dann eben auch etwas, wo ja, politikwissenschaftliche, aber eben auch soziologische Erkenntnisse Eingang finden. Und wir haben eben festgestellt, dass sich das am besten bewerkstelligen lässt, wenn man tatsächlich eben auch im Team sozusagen einen breiten Hintergrund an Disziplinen vertreten hat.
Sie vereinen das ja sozusagen auch in einer Person, weil Sie, Herr Bertram, haben auch Politik und Physik studiert, in Ökonomie promoviert. Das sind ja schon sehr unterschiedliche Interessenfelder. Also ich habe auch Politik studiert, Physiker hatte ich da, glaube ich, in meinem Jahrgang nicht. Was hat Sie denn daran interessiert, an dieser Kombi?
Ja, ich kann erstmal vielleicht sagen, tatsächlich war ich im Studium in den politikwissenschaftlichen Seminaren auch ein Exot. Und das ist das Interessante, am PIK finden sich tatsächlich relativ viele solche Lebensläufe, die da zusammenkommen. Also am PIK selbst fühle ich mich nicht besonders als Exot, dass ich jetzt nicht nur einen disziplinären Hintergrund habe, sondern bei uns ist es tatsächlich, dass das natürlich gerade interessant wird. Das ist nämlich eben auch eine Erkenntnis, Teams aus unterschiedlichen Disziplinen zusammenzustellen, funktioniert insbesondere dann gut, wenn eben die einzelnen Teammitglieder eben auch schon sozusagen mehr als eine Disziplin kennen und insofern auch schon sehr gut darüber vermögen, sozusagen Vor- und Nachteile des sozusagen eigenen disziplinären Schwerpunkts auch sozusagen klar einzugestehen. Das fällt natürlich Leuten, die gewissermaßen nur ein Standbein haben, manchmal etwas schwieriger zu verstehen, dass dieses eine Standbein eben nicht für alle Aspekte relevante Antworten geben kann. Und also zu der Motivation muss ich sagen, die kam tatsächlich halt inhaltlich getrieben, dass man eben, also ich habe Physik studiert, fand das eben toll, dass man irgendwie mit mathematischen Gleichungen einige Prozesse gut beschreiben kann und damit auch wirklich Vorhersagen machen kann, wenn ich jetzt irgendwie mir den Lauf von Planeten anschaue und solche Dinge, wo es wirklich eben sehr präzise alles machbar ist. Gleichzeitig vermisste ich da auch ein bisschen so irgendwie gesellschaftliche Relevanz meiner ganz konkreten Arbeit im Studium und hatte dann eben einfach versucht, noch was Gesellschaftswissenschaftliches hinzuzunehmen. Und als ich dann Politikwissenschaften auch studiert habe, war tatsächlich so ein bisschen so ein Glücksgriff, eigentlich ein Seminar, was gar nicht so toll war vom Dozenten und von der Gesamtschau, aber tatsächlich inhaltlich hat es für mich sozusagen die Augen geöffnet, dass eben wirklich Energie die Herausforderung für das 21. Jahrhundert ist und dass es eben an der Stelle ganz essentiell ist, dass man eben die technischen und physikalischen Grundkenntnisse eben aber auch mit einem breiten Verständnis zu gesellschaftlichen Dynamiken, aber eben natürlich auch wirtschaftlichen Fragestellungen, die eben eine ganz zentrale Rolle spielen, zusammenbringt.
Um dann eben auch klarzustellen, welche politischen Rahmenbedingungen es braucht für eben diese Umsetzung von bestimmten wissenschaftlichen Erkenntnissen, die Sie gewinnen.
Ganz genau. Das ist ja zum Glück natürlich ist es manchmal sehr schwierig in unseren Gesellschaften, aber natürlich spielt Politik eine zentrale Rolle, dieses Zusammenleben mit sehr, sehr vielen Menschen gleichzeitig zu organisieren.
Jetzt, Sie haben es gerade angesprochen mit der Energie, also Sie leiten das Team International Climate Policy innerhalb der Energy Systems Group. Und da heißt es, Sie analysieren Transitionsrisiken. Welche Risiken sind das?
Also bei Transitionsrisiken geht es, das ist letztlich sozusagen der Pendant-Begriff zum klareren physikalischen Risikenbegriff. Und also mit physikalischen Risiken ist gemeint, dass eben Klimawandel auf Unternehmen, aber eben auch auf Volkswirtschaften negative Einwirkungen haben kann, indem eben, wie jetzt im Ahrtal, ganze Produktionsbetriebe, aber eben natürlich auch Wohnhäuser weggespült werden, aber natürlich auch, dass bei einer Hitzewelle einerseits die Produktivität sinkt, weil Arbeitnehmer nicht zur Arbeit kommen und so weiter. Das ist physikalische Risiken und als Pendant dazu gibt es eben die Erkenntnis, dass es für beinahe alle Wirtschaftsbereiche heutzutage auch essentiell ist zu verstehen, was sich eigentlich ändert, dadurch, dass es Klimawandel gibt, sozusagen als Rückkopplung. Ne? Wir wissen, es gibt Klimawandel, also tun wir etwas dagegen. Und dieses Tun dagegen spielt sich eben auf vielen Ebenen ab. Das Erste, was man natürlich da gleich verstehen kann wieder, ist sozusagen Politik. Ne? Es gibt neue Regularik, das wird zum Beispiel ein CO2-Preis eingeführt und das verändert natürlich die Bilanzen für Unternehmen. Und deswegen ist es wichtig zu verstehen, was ist an der Stelle sozusagen das Transitionsrisiko, wenn Kosten für CO2-Emissionen in Zukunft hochgehen. Tatsächlich ist an der Stelle aber eben zu beachten, dass es im Endeffekt gar nicht nur Risiken sind, sondern eigentlich gleichberechtigt Risiken und auch Möglichkeiten, weil eben es ist nicht nur Regulierung, sondern es ist auch letztlich der technologische Fortschritt und aber eben auch die Änderung von Präferenzen von Konsumentinnen und Konsumenten, die sich ändern. Und das kann natürlich genauso gut auch eine große Chance für den Wirtschaftsbereich sein. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, ich will in den Automobilmarkt einsteigen, sehe, da gibt es noch nicht besonders viele klimafreundliche Technologieoptionen. Also setze ich jetzt auf Elektroautos und versuche diese Technologie, die eben bei den angestammten Herstellern noch nicht verfolgt wird, sozusagen zum Erfolg zu bringen und habe damit eine große Chance erreicht. Und das ist an der Stelle, sieht man eben ja auch sehr deutlich, dass es letztlich ein Zusammenspiel war zwischen einerseits Regularik, ne? Mittlerweile kann man eben sozusagen, hat man auch Vorteile, wenn man Null-Emissionsautos auf die Straßen bringt, aber natürlich spielen auch eben einfach die veränderten Konsumentenpräferenzen, aber eben auch einfach die technologische Verfügbarkeit eine große Rolle. Ne? Ein einzelner Hersteller konnte natürlich nicht alleine da die ganze Reihe an Innovationen voranbringen, sondern profitiert davon auch, dass wir eben gerade über alle tragbaren Geräte natürlich in den letzten Jahrzehnten sowieso eine deutliche Verbesserung von Batterietechnik gesehen haben.
Jetzt finde ich gerade diese Vielfalt an Faktoren total interessant, weil der Klimawandel betrifft ja auch ganz viele. Also er zieht erhebliche soziale, ökonomische, kulturelle, gesundheitliche Nebenwirkungen mit sich. Wie kann man das berechnen? Also es gibt doch gar keine einheitliche Währung, die wir da miteinander verrechnen können, um solche Szenarien für die Zukunft zu prognostizieren, oder?
Natürlich. Und das ist eben auch völlig klar. Jede Modellierung muss natürlich abstrahieren und muss vereinfachen. Das heißt, es ist auch, ne, also was wir machen, sind keine Projektionen oder sozusagen Vorhersagen in dem Sinne, sondern es sind einfach nur Wenn-Dann-Analysen. Das heißt, ich kann versuchen, eben zum Beispiel sowas wie ne, Konsumpräferenzen zu parametrisieren, indem ich einfach sage, eine Technologie, also jetzt bleiben wir bei dem Beispiel, eben ein Elektroauto, es gibt eine größere Zahlungsbereitschaft für so eine Technologie im Vergleich zu einer anderen. Und das kann ich dann eben ne, sozusagen in einem mathematischen Modell darstellen. Das ist eine Funktion, die sich ändern kann, einerseits natürlich durch Anreize von Regierung, also durch Regulierung. Es kann sich aber eben auch dadurch ändern, dass die Technik besser wird. Also zum Beispiel, wenn ich parametrisiere, die Batterietechnik verfügt über eine längere Reichweite in Zukunft, dann ändert sich dadurch eben die Präferenz der Käuferinnen und Käufer zu dieser Technologie. Und das sind letztlich alles sind alles Beziehungen, die ich mathematisch ausdrücken kann. Aber es ist natürlich völlig klar, die Realität ist immer komplexer, als was wir da einbauen. Ne? Das ist auch klar. Und genauso kann ich natürlich auch gesundheitliche Aspekte, dass ich sage, ne, die lokale Luftverschmutzung ist auch was wir mittlerweile in unserem Modell zumindest approximiert abbilden können und dann auch wieder letztlich sozusagen Rückkopplung zu bestimmten Entscheidungsfindungen im Modell zulassen können. Aber genau, es bleibt dabei, die Realität ist noch komplexer und deswegen ist sozusagen eine große Kunst, diese Art von Forschung gut zu machen, liegt eben auch darin, dass immer wieder reflektieren zu können und auch zu verstehen, was sind eigentlich die Begrenzungen der eigenen Methodik und an welcher Stelle ist sozusagen die Antwort, die ich ja sozusagen aus so einer Modellstudie bekomme, ganz sicher nicht die alleinige und die absolute, sondern ist im Endeffekt natürlich trotz allem noch ein großer Spielraum. Und das ist nicht nur eine schlechte Nachricht, das haben wir ja eben auch in der Pandemie jetzt gesehen. Es ist natürlich nicht so, dass Expertinnen und Experten irgendwie die ultimative Antwort auf die entscheidenden Fragen haben. Aber was wir eben sicher sagen sollten, ist, sie haben eben sehr wichtige Erkenntnisse, die dann eben in der weiteren Diskussion zu besseren Entscheidungsfindungen führen können, wenn sie berücksichtigt werden.
Ich kann mir jetzt vorstellen, dass es doch leichter fällt, zum Beispiel zu berechnen oder zu analysieren, welche Konsequenzen politische Rahmenbedingungen haben oder technischen Fortschritt. Aber ist so der unsicherste Faktor oder Parameter der Mensch und das menschliche Handeln?
Genau, also letztlich, das kann man durchaus so sagen, dass wir eben auch in unseren Szenarien feststellen, Klimaschutz, also eine Sache ist sozusagen, welche Technologien werden gewählt und an der Stelle sozusagen, wenn es insbesondere um Alternativen von gleichen Arten von Technologien gibt, also jetzt wieder zum Beispiel ne, ein Auto oder ein anderes Auto. An der Stelle kann man schon sagen, spielt natürlich wirtschaftliche Erwägung, spielen da schon eine große Rolle. Aber natürlich, wenn es dann um so Sachen geht wie, fahre ich mit dem Auto zur Arbeit in der Stadt oder nehme ich das Fahrrad, an der Stelle ist natürlich die wirtschaftliche Präferenz jetzt nicht das Entscheidende, sondern es geht um ganz andere Dinge. Und wir wissen natürlich, dass es einen großen Unterschied macht, wenn wir sozusagen in Zukunft Städte so organisieren können, dass ein Großteil der Menschen sozusagen ja, motiviert werden kann, sich sozusagen auf gesunde und aber eben auch auf klimafreundliche Weise vorzubewegen. Und da bleibt für immer, dass sozusagen die klimafreundlichste Variante ist die, wo ich sozusagen hauptsächlich nur das eigene Gewicht und vielleicht noch ein bisschen ein paar Kilogramm Fahrrad mitbewege, aber eben nicht eine Tonne Auto noch dazu. Das macht es wesentlich leichter global. Und gleichzeitig ist halt, das ist zum Beispiel was, was wir nicht groß, wo wir nicht sagen, es gibt Faktoren A, B, C und dann fangen alle Leute an, Strecken unter 5 Kilometern mit dem Fahrrad zu fahren. Das ist die Frage an der Stelle, wo wir immer letztlich gewissermaßen sagen, es könnte diese Zukunft geben und dann ist Klimaschutz insgesamt einfacher. Wenn wir annehmen, es bleibt mehr oder weniger so, wie es ist, ist Klimaschutz auch nicht unmöglich, aber natürlich etwas schwieriger und verlangt dann eben auch mehr Kompromisse, wenn es dann darum geht, wo kommen die Windräder hin, wo kommen die Solaranlagen hin, weil man dann einfach mehr Energie braucht.
Also gehen Sie denn grundsätzlich von einem Menschenbild aus, einem aufgeklärten, reflektierten Menschen, der im Wohle der Allgemeinheit handelt?
Nein, das auf gar keinen Fall. Also wenn eine Grundannahme in dem Modell drin ist, dann ist es eher die sozusagen das rational und eben aber auch sozusagen wirtschaftlich motivierten Menschen. Und das ist natürlich also beides auch nur eine Approximation und sicherlich eine Vereinfachung. Nicht alle Menschen handeln rational und ganz sicher. Und ne, das ist ja nicht nur gut und aber auch nicht nur schlecht. Leute orientieren sich natürlich nicht nur an ihren eigenen sozusagen wirtschaftlichen Konsequenzen, sondern sind natürlich wesentlich komplexeren
Zusammenhängen, dass sie das überhaupt einordnen können, ist ja immer so ein bisschen der Punkt, ne? Dass man überhaupt begreiflich macht, welche Auswirkungen, Konsequenzen das eigene persönliche Verhalten hat.
Ja.
Wenn wir jetzt aber mal über Klima und Entwicklung sprechen, das ist ja unser Schwerpunkt hier im Podcast und vielleicht mal so ein bisschen globaler Ding und jetzt weg von diesem Einzelnen. Wie erklären Sie als interdisziplinärer Forscher den Zusammenhang zwischen nachhaltiger Entwicklung und Klimaschutz?
Naja, also da ist eben klar, dass es sozusagen eine wechselseitige Beziehung ist. Ich kann auf einem Planeten, in dem das Klima komplett aus dem Gleichgewicht gerät und sozusagen es einen immer weiter fortschreitenden Klimawandel gibt, kann ich eigentlich per Definition keine nachhaltige Entwicklung organisieren, weil ich ja dann letztlich immer nur hinterherhechle und immer weiter versuche, mich anzupassen an immer fortschreitendere Extremereignisse, Änderungen der Vegetationszonen und so weiter. Das ist auf jeden Fall schon mal, da zeigt sich schon mal, dass sozusagen für nachhaltige Entwicklung Klimaschutz eine wesentliche Komponente ist. Und andererseits ist es aber natürlich auch klar, dass wenn ich irgendwie durch Klimaschutz natürlich auch den Handlungsspielraum an der ersten Stelle, nämlich wenn es darum geht, wie organisiere ich mein Energiesystem, wie organisiere ich mein Landnutzungs- und Ernährungssystem, das sind natürlich zusätzliche Hürden im ersten Moment, wo ich gewissermaßen das auch noch berücksichtigen muss und da natürlich aufpassen muss, dass ich dadurch nicht nachhaltige Entwicklung bremse, indem ich zum Beispiel die Anforderungen an ein Energiesystem zu schwierig mache und dann letztlich dazu für sorgt, dass Regionen und Volkswirtschaften im globalen Süden länger überhaupt in einem sozusagen, ja, in gewissermaßen ohne modernes Energiesystem bleiben. Also das ist völlig klar. In dem Moment, wo die Wahl ist zwischen auf Kohlekraft basiertes Energiesystem oder gar kein modernes Energiesystem mit Stromzugang, dann ist natürlich für ein sehr armes Land natürlich die lokale Entscheidung zur Kohlekraft die rationalere und sinnvollere. Das heißt, es muss natürlich darum gehen, zu organisieren, wie schaffe ich es eben im globalen Süden auch Entwicklung mit klimafreundlichen Technologien hinzubekommen.
Da merkt man sofort den interdisziplinären Ansatz, dass es eben nicht nur rein um den Klimaschutz geht, sondern eben auch um Entwicklungsarbeit und die Entwicklung und Unterstützung der Wirtschaft in den anderen Ländern. Das ist etwas, worauf Sie eben auch Ihren Fokus richten.
Genau, es geht also, und das ist da, die Motivation ist auch wieder aus zwei Richtungen. Einerseits einfach, weil man auch versteht, internationaler Klimaschutz wird nur gelingen, wenn man eben auch die Schwellen- und Entwicklungsländer aus dem globalen Süden da mitnehmen kann. Und gleichzeitig ist aber natürlich dann auch die grundsätzliche Motivation, Klimaschutz zu betreiben, ist natürlich einerseits auch wegen, ne, sozusagen, wir profitieren auch davon, wenn wir sozusagen für uns stabilere klimatische Bedingungen in Zukunft erzeugen können. Aber wir wissen natürlich insbesondere auch, dass die mittelbaren Auswirkungen dadurch, dass, wenn wir andere Gesellschaften in Afrika, in Asien destabilisieren, dann wird das uns auch natürlich am Ende selber schaden. Und deswegen ist sozusagen eine Kernmotivation natürlich auch für Klimaschutz, ist eben auch daran zu denken, wie können wir eigentlich nachhaltige Entwicklung organisieren.
Wenn wir jetzt mal ganz konkret werden, weil die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes spielt natürlich eine große Rolle und hängt immer auch mit Energie zusammen. Wir haben jetzt hier in Deutschland, in Europa, in den Industrienationen lange Zeit auf Kohle gesetzt und die Entwicklungs- und Schwellenländer ziehen jetzt nach, wachsen rasant und benötigen Energie. Welche konkreten Lösungsansätze haben Sie denn für die Länder des globalen Südens?
Ja, also da, genau, ist ja sozusagen der erste Schritt ist zu analysieren, wie steht es denn um die Wirtschaftlichkeit zwischen jetzt einerseits einer weiterhin auf Kohle basierten Entwicklung versus eben mit anderen Technologien. Und da muss man sagen, dass es wirklich eine große Erfolgsgeschichte ist, dass wir in den letzten 20 Jahren es geschafft haben, absolute Nischentechnologien, nämlich die Stromerzeugung aus Wind und Sonne, zu den günstigsten Alternativen in vielen Fällen auf die gesamte Lebensdauer berechnet zu machen. Und das ist aber eben sozusagen noch die grundlegende Hürde. Sonne und Wind sind in den meisten Fällen jetzt gerade im globalen Süden die günstigste Variante, wenn ich es eben auf die gesamte Laufzeit, was bei solchen Anlagen meistens eben 20, 25 Jahre ist, betrachte. Das Problem ist aber natürlich, die gesamten Kosten für Stromerzeugung von Sonne und Wind oder eben der größte Teil dieser Kosten fällt ganz am Anfang an. Während eben ich, wenn ich ein Kohlekraftwerk baue, muss ich natürlich auch erstmal ein teures Kraftwerk bauen, aber ein anderer großer Kostenposten fällt über die Laufzeit an, nämlich indem ich kontinuierlich Kohle zukaufen muss, um sie dann verfeuern zu können. Und da muss man eben jetzt sozusagen diese wirtschaftliche sozusagen Kenntnis, dass eben während wir hier in Europa jetzt die letzten Jahre immer mit sozusagen Niedrigzinsen an die gewöhnt waren und insofern eine kapitalintensive Technologie wie Wind und Sonne erstmal keine großen Probleme hatte, weil es einfach leicht war, sich sozusagen das Startkapital zu leihen, ist die Situation im globalen Süden noch eine andere, wo häufig eben doch sehr hohe Zinssätze dann verlangt werden. Und nur durch diese hohen Zinssätze passiert es dann eben manchmal leider noch, dass die rein wirtschaftliche Kalkulation besser aussieht für Kohle oder eben auch in manchen Fällen Gaskraftwerke statt Wind und Sonne. Und das ist eben eigentlich ein Problem, was ich lösen können sollte, weil eben, ne, ich habe in Europa, in den USA und so weiter, es gibt ja eine große Menge an letztlich brachliegendem Kapital, was einfach hier gar keine sinnvolle Anlagemöglichkeit mehr findet. Und ja, das ist gewissermaßen aber dann die Frage, wie man das organisiert, dass eben die Politik da eben sozusagen auch die Risikoabfederung fördert, dass dieses Kapital im globalen Süden für klimafreundliche Technologien genutzt werden kann.
Ah, das heißt, dass man eben investiert in die Projekte vor Ort und nicht nur noch auf das eigene Land oder den eigenen Kontinent guckt. Sind wir eigentlich auch schon bei Kompensationszahlungen? Wie stehen Sie dazu?
Ja, also gut, das ist sozusagen, lassen Sie uns noch kurz bei dem Punkt bleiben. Ne? Es ist natürlich, im ersten Schritt kann es ja wirklich eine Win-Win-Situation sein, dass man einfach sinnvolle Anlageprojekte findet für Leute, die einfach nur Geld anlegen wollen im globalen Süden. Und die andere Sache ist aber eben auch, dass wir anerkennen müssen, dass durch die historische Verantwortung, die jetzt auch die Politik in Europa für Klimawandel hat, dass wir eigentlich auch verpflichtet sind, uns darüber Gedanken zu machen, wie wir diese Probleme in anderen Ländern lösen, wenn es darum geht, was sozusagen die Wirtschaftlichkeit von Kohlekraft versus eben Erneuerbare geht. Dass das sozusagen Teil eigentlich unserer internationalen Klimapolitik sein muss. Nicht nur zu sagen, wir in Europa haben jetzt für 2030 schon sehr ambitionierte Ziele mit dieser Reduktion der Treibhausgase um 55%, sondern wir kümmern uns eben auch darum und versuchen, Lösungen zu finden, wie eben auch Indien jetzt sagen kann, wir brauchen eigentlich keine neuen Kohlekraftwerke mehr. Zum Glück, kann man sagen, ist letztlich diese Erkenntnis, dass auch in den meisten anderen Ländern der Welt eigentlich die Zukunft ab jetzt völlig klar, keine neuen Kohlekraftwerke, nur noch neue Solar- und Wind Wasserkraft und so weiter. Das setzt sich weiterhin durch, aber wir sind da immer noch einen Tick zu langsam und müssen das einfach noch forcieren. Und an der Stelle finde ich schon, ist in erster Linie erstmal auch Politik noch gefragt.
Absolut. Also jetzt sind wir erstmal auf der politischen Ebene. Sie haben natürlich recht, aber in welcher Form können Sie denn da jetzt beratend wirken? Also wenn Sie diese Erkenntnisse haben, gehen Sie dann zu den Regierungen international oder sprechen Sie eher auf nationaler Ebene mit den Verantwortlichen?
Sowohl als auch. Ich meine, das ist natürlich jetzt dann auch ein Institut wie das PIC, hat natürlich wie einige Mitarbeitende, insofern da habe ich Kolleginnen und Kollegen, die mit ganz unterschiedlichen Menschen reden. Ne? Also es gibt da Kolleginnen, die mehr auf der nationalen Ebene arbeiten, dann andere, die sozusagen auch ganz konkret zu diesen internationalen Verhandlungen gehen und da mitreden. Durch die Arbeit, die ich jetzt ganz persönlich mache, ist es in meinem Fall hauptsächlich einerseits sozusagen mit der Europäischen Union, also mit der Kommission, mit verschiedenen Verantwortlichen, wo wir da im Austausch sind. Und dann haben wir eben auch ein Projekt, wo es sozusagen um alle möglichen Akteure aus Zentralbanken, und das ist dann wirklich global. Also das ist sozusagen so ein Netzwerk an Zentralbanken, die sich eben auch für die verstärkte Berücksichtigung von Chancen und Risiken durch Klimawandel im Finanzsektor eben auch Gedanken machen und wo wir da im Austausch stehen.
Und die Resonanz, jetzt haben Sie gerade gesagt, dass viele natürlich sich dazu bereit erklären, keine weiteren Kohlekraftwerke zu bauen, aber es gibt ja doch schon auch wieder Pläne, also oder China zum Beispiel hat ja auch den Ausstieg aus der Kohle erstmal ausgebremst in Glasgow beim Weltklimagipfel. Wie bewerten Sie das denn wirklich für die Zukunft?
Ja, also man kann sagen gewissermaßen, das ist jetzt wirklich die entscheidende Phase, das jetzt wirklich schnell umzusetzen, weil es ist völlig klar, wenn bis 2030 die Emissionen global nicht runtergegangen sind vom heutigen Niveau, dann ist zum Beispiel das sehr ambitionierte Ziel, die Gesamttemperaturerhöhung nur noch um weitere 0,3 bis 0,4 Grad anwachsen zu lassen. Was wir wissen, das wird auch natürlich schon zu weiteren Folgen führen. Das wird dann nicht mehr möglich sein, das zu halten. Und wir wissen, dann haben wir auf jeden Fall noch mehr zusätzlichen Klimawandel im System eingebaut, was wir auf jeden Fall vermeiden sollten. Und das ist eben der Punkt, es lässt sich vermeiden. Wir sind tatsächlich, und wenn ich jetzt auch auf meine gesamte Laufbahn zurückschaue, vor 10 Jahren waren wir gewissermaßen noch, da waren wir überzeugt, dass Wind und Sonne die beste Klimaschutzalternative ist. Wir waren uns aber noch nicht, wir waren letztlich zu vorsichtig und haben nicht vorher gesagt, dass es tatsächlich auch die günstigste Variante sowieso ist. Und das kann man jetzt heutzutage eigentlich sagen, jedes noch heute gebaute Kohlekraftwerk ist im Endeffekt wirklich aus einer rein wirtschaftlichen Betrachtung eigentlich ein Fehler. Also insbesondere, wenn ich sie, ne, sozusagen auch die Kosten der Zukunft richtig berücksichtige. Und zwar wirklich aus der rein lokalen Motivation, ohne dass ich in irgendeiner Form sozusagen da Klimawandel einpreisen muss. Und insofern ist es halt wirklich, alles, was jetzt noch in diese Technologien passiert, ist einfach sozusagen sehr tragisch, weil es macht eigentlich für die handelnde Person ökonomisch keinen Sinn mehr. Und es hat aber zudem auch eine große gemeinschaftliche negative Auswirkung, die es eben zu vermeiden gibt.
Aber Sie haben auch schon das Gefühl, dass natürlich die Wirtschaftskriterien die sind, die am ehesten ziehen, um auch politische Rahmenbedingungen zu verändern.
Ja, obwohl man da auch sagen muss, tatsächlich ist es natürlich, ist es ein vielschichtiges Spiel und sozusagen, also insbesondere ist es nicht so, dass eben die wirtschaftlichen Erwägungen jetzt, sage ich mal, von gesamten Volkswirtschaften da immer dann im Vordergrund stehen, wenn es darum geht, was Land XY an Energiestrategie fährt, sondern natürlich wissen wir auch, dass genauso wie das in unserem Land auch ist, ist es natürlich auch in anderen Ländern, dass teilweise da ja sehr Interessenvertretungen, die eine sehr enge sozusagen wirtschaftliche Betrachtung fügen, nämlich hauptsächlich nur auf ihre eigenen Geldbeutel schauen, dass diese sich manchmal durchsetzen können und dann zu Energiepolitik beitragen können, die insgesamt für das Land eigentlich nur schädlich ist.
Ja, jetzt haben wir aber hier im Podcast in den vergangenen Folgen schon einmal festgestellt, ohne die Wirtschaft schaffen wir es auf jeden Fall nicht, die Klimaziele zu erreichen. Also es müssen alle mitziehen. Vielleicht können wir dann doch nochmal auf die Kompensationszahlung kurz zu sprechen kommen für nachhaltige Entwicklung im globalen Süden. Welche Rolle finden Sie oder Ihrer Meinung nach spielen die denn?
Ja, also das ist, genau, muss ja kein Widerspruch sein. Ne? Also einerseits ist völlig klar, jedes Wirtschaftsunternehmen muss sich natürlich hauptsächlich erstmal um sozusagen die eigene, das Kerngeschäftsmodell kümmern und schauen, ist das noch zukunftsfähig? Und wenn nein, wie muss ich es anpassen, damit ich in Zukunft da also damit ich eine Zukunft habe. Und das ist im Endeffekt, und das ist sozusagen die gute Entwicklung der letzten 5 Jahre, dass sich dieses Konzept, alle müssen eigentlich schauen, wie sie in einer Welt, die eben keinen zusätzlichen Klimawandel mehr verursacht, und das ist sozusagen operationalisiert über dieses Konzept der Net Zero, also Netto Null Emission, wie ich da sinnvoll wirtschaften kann. Mhm. Und es ist klar, wenn ich dahin muss, werde ich ja sozusagen auf jeden Fall sowieso jetzt den Weg beginnen, Emissionen zu reduzieren, auch in meinen eigenen Aktivitäten. Und es ist aber natürlich, wenn das schon gemacht wird, was wirklich sozusagen die Kernaufgabe ist, dann ist es natürlich auch zu begrüßen, wenn Unternehmen sagen, na gut, ich habe jetzt sozusagen meine Investitionspipeline für die Zukunft so aufgestellt, dass ich schon maximal schnell versuche, meine eigenen Emissionen zu reduzieren. Ich weiß aber natürlich, werde ich die nächsten 10 Jahre noch positive Emissionen aus bestehenden Anlagen und so weiter haben. Und dann ist es natürlich denkbar zu sagen, dieses Unternehmen will jetzt noch zusätzlich einen Beitrag leisten, indem es eine Kompensation für die dann noch übrigen Emissionen betätigt an anderer Stelle. Und da ist dann, also das ist sozusagen, das kann genau diese Funktion erfüllen, dass tatsächlich wir eben eigentlich aus unserer historischen Verantwortung eben auch zusätzliche Verantwortung in anderen Ländern dann übernehmen sollten. Es sollte halt völlig klar sein, dass es nicht sozusagen ein Aufrechnen, ich kann das eine unterlassen, nämlich meine eigenen Handlungen, und kaufe mich frei dadurch, dass ich woanders was mache. Das funktioniert einfach überhaupt nicht, weil man damit natürlich nicht in den Zustand kommen kann, wo alle nichts mehr, also keine zusätzlichen Emissionen machen. Also wenn ich ein deutsches Stahlwerk bin und weiterhin plan, über Kohle das Erz sozusagen zu Stahl umzuwandeln, dann funktioniert das nicht, wenn ich in Indien sozusagen lauter Solaranlagen aufbauen, weil dann natürlich trotzdem noch in Deutschland die Kohle verbrannt würde. Das heißt, das wäre völlige Augenwischerei, und das muss man eben wirklich aufpassen, dass das klar getrennt wird. Und insofern muss ich sagen, mit Blick auf, ne, was passiert in Entwicklungsländern, ist tatsächlich der Schlüssel, ist in diesen Ländern saubere Stromerzeugung herzustellen. Weil es natürlich auch, ne, die Stromerzeugung ist für ganz viele Nachhaltigkeitsaspekte ein ganz zentraler Punkt, weil sie nämlich sozusagen gute Bildungssysteme ermöglicht, gute medizinische Systeme ermöglicht und so weiter. Wir müssen alle zu Null-Emissionen grob in einigen Dekaden kommen. Und dafür ist es eben, ne, das, genau, wie Sie sagen, das eigene vorm Hof kehren ist sozusagen das Essentielle. Und na, das andere, wie gesagt, aus verschiedenen Gründen kann es durchaus Sinn machen. Auch bei dieser Effizienz ist natürlich genau die Logik in vielen Fällen genau richtig, dass es darum geht, eigentlich nur Kapital zur Verfügung zu stellen, das sich eigentlich sowieso lohnt, dort einzusetzen, wo aber die Leute vor Ort nicht die Möglichkeit haben, an das Kapital ranzukommen, zu Zinsraten, die es eben wirtschaftlich attraktiv machen, auch wenn es eigentlich natürlich eine total sinnvolle Sache ist, weniger Energie nutzen zu müssen, wenn ich eben eine effizientere Feuerung zum Kochen habe oder so.
Wo wir dann wieder bei den politischen Rahmenbedingungen sind, die wir ja anfangs schon mal hatten. Vielleicht noch kurz, welche Wirkung hat in Ihrer Meinung nach denn eine Entwicklungsarbeit, die auf Klimaschutzkriterien basiert? Sollte das immer gekoppelt sein?
Naja, gut, also ich bin jetzt, würde mich jetzt nicht als Experte für Entwicklungspolitik sagen, sondern ich weiß nur aus meinem Studium, dass es durchaus ein extrem kompliziertes Feld ist nochmal. Ne? Also das heißt, da muss ich aber nur sagen, also was natürlich extrem wichtig ist, dass man eben einfach die, was wirklich auch eine Herausforderung ist, den Entwicklungen auf sozusagen der Technologieentwicklung, gerade mit Bezug auf Klimaschutztechnologien, da sozusagen am Ball zu bleiben, ist total schwierig, aber es natürlich wird sicher sehr relevant sein für alle möglichen Formen von Entwicklungsförderung, weil es natürlich nichts ist sozusagen, sozusagen tragischer als irgendwie veraltete Technologien irgendwo zu fördern, weil die natürlich keine Chance haben werden. Wenn ich sozusagen jetzt die technologische Lösung von vor 10 Jahren irgendwo anpreise, ist es eigentlich, bin ich auf einem sehr verlorenen Posten, weil man ja durchaus annehmen kann, dass doch dann sich auch wir sind ja in einer Welt, in der sozusagen technologischer Fortschritt, wenn ich jetzt zum Beispiel an die Verbreitung von Smartphones denke, sich im Zweifel wirklich rasend schnell über den gesamten Erdball verteilen kann. Und das heißt, da muss man jetzt eben wirklich sehr gut darauf achten, dass man eben nicht mit veralteten Kostenkalkulationen jetzt überlegt, wie kann man irgendwie ein modernes Stromerzeugungssystem in einem bestimmten Land fördern. Ich sage das, ohne dass ich denke, dass das sozusagen, dass es da irgendwie, ich will das gar niemandem vorwerfen, nur tatsächlich kann ich mir gut durchaus vorstellen, dass das echt nicht einfach ist, weil ich nämlich genauso auch weiß, dass eben in unserer Forschungscommunity es tatsächlich natürlich auch Energieforschung gibt, die teilweise auf veralteten Prämissen handelt, und weiß auch, dass das sozusagen sehr nachteilige Effekte hat, ne? Wenn man sozusagen eine Expertise herausgibt, die aber im Endeffekt auf Rahmenbedingungen basiert, die schon 5 Jahre passé sind, ist das natürlich, ja, das ist sehr schädlich.
Aber ich nehme an, dass es nicht vom Potsdam-Institut für Klimaforschung kommt, wenn es solche veralteten...
es ist eine Herausforderung, die wirklich in einem sehr dynamischen Feld letztlich, der kann sich niemand komplett, ne? Also da würde sich, wäre es auch unlauter, wenn ich mich jetzt hinstellen würde und sagen würde, wir sind da nie von betroffen. Natürlich sind auch wir, aber letztlich der erste Schritt ist ja, es einfach so anzuerkennen, dass es diese der hohe Dynamik gibt und zu versuchen dann, ne? Also das ist ja sozusagen, niemand ist unfehlbar. Aber wichtig ist eben auch erstmal sich genau diese Erkenntnis sozusagen zu eigen zu machen und dann zu sagen, okay, das heißt, ich muss mich immer wieder hinterfragen. Ich kann nicht sagen, ich habe vor 2 Jahren hier da die Parametrisierung auf den neuesten Stand gebracht, also wird das schon sicher stimmen. Nein, man muss letztlich alle 2 Jahre nochmal hingehen und nochmal gucken und schauen, naja, tatsächlich ist es noch so oder na, eigentlich sollte ich auch nochmal ein bisschen nachbessern. Und das ist sicher sozusagen genauso für die Forschung wie eben für die Praktiker entscheidend.
Ja, also nochmal ein Plädoyer für die Wissenschaft, was ja wahnsinnig wichtig ist und was auch mal zu dem Schluss führt, dass natürlich sich Dinge immer fortlaufend verändern. Was bedeutet für Ihre Zukunft, Sie werden immer was zu tun haben?
Genau, das ist die, ja, und das ist aber natürlich sowieso auch als fürs Menschsein natürlich eine schöne Grunderkenntnis, weil es natürlich gegen die Langeweile hilft für alle, dass sich Dinge ändern. Ne? Und das ist ja auch klar, ist ja manchmal vielleicht sozusagen, dass sozusagen irgendwie Klimaschutz so ein bisschen als Spaßbremsentum abgetan wird, was aber, glaube ich, ein komplettes Missverständnis ist, weil es geht ja wirklich nicht darum, sozusagen irgendwelche Dinge zu konservieren, sondern einfach nur um zu wissen, dass man eigentlich ein wesentlich spannenderes Experimentierfeld hat, wenn man sich eben, dass man auf die Dinge konzentriert, wo sozusagen, ja, Variation und Erfindungsreichtum spannend ist, aber eben nicht Dinge außer Kontrolle geraten zu lassen, die ich dann wirklich auch nicht mehr kontrollieren kann und wo ich eben weiß, dass es wie eben Klimawandel in insbesondere eben auch in südlicheren Ländern sehr, sehr schlimme Folgen haben kann.
Das lassen wir jetzt einfach am Ende so stehen. Das finde ich eigentlich ein sehr schönes Schlussstatement. Dr. Christoph Bertram, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank, Frau Backhaus.
Ja, also Dr. Christoph Bertram ist Wirtschaftswissenschaftler und Physiker und analysiert am Potsdam-Institut für Klimaforschung unter anderem Klimarisiken und die Folgen und die Chancen und berät Politiker und Unternehmen. Und er war heute mein Gast in Grad Global. Das ist der Podcast für Entwicklung und Klima, eine Produktion der Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und wenn ihr auch einen Beitrag zu nachhaltiger Entwicklung und globalem Klimaschutz leisten möchtet, als Unternehmen, Institution, Privatperson, dann kann man das natürlich alles tun unter allianz-entwicklung-klima.de. Mein Name ist Anja Backhaus. Auf Wiederhören.